Die DHV-News vom 25. September 2020. Doch kein deutsches Medizin-Cannabis mehr in diesem Jahr. Drogenskandal bei Münchner Polizei weitet sich aus. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Cannabisfakten.de, es geht weiter und vergesst es nicht, wie immer, wahrscheinlich werde ich euch jetzt jede Woche damit nerven, ganz am Anfang der News. Verbreitet cannabisfakten.de, guckt euch die einzelnen Seiten und Kapitel an, nehmt die auch gezielt teilweise dann eben davon, die URLs, die Adressen dieser Seiten, um in den sozialen Medien zu kommentieren, um es euren Freunden und Eltern und so weiter zu schicken. Immer schön Gas geben an der Stelle, damit diese Seite verbreitet und zum Standardwerk über Cannabis im Internet wird, sozusagen. Noch kurz was zu YouTube, das ist ja auch ein verrückter Laden hier sozusagen. Ja, wir haben da wieder irre Geschichten erlebt diese Woche. Einmal kam eine Ankündigung, dass sie jetzt noch mehr die Daumenschrauben anziehen wollen beim Thema Altersbeschränkungen, wo wir schon gedacht haben, ja, wir kriegen ja sowieso schon ständig Altersbeschränkungen und wir verstehen überhaupt nicht, warum. Ja, wir sind hier nicht besonders jugendgefährdend bei den DHV-News. Das kam dann zuerst und dann einen Tag später wurden einige Altersbeschränkungen auf Videos aufgehoben bei uns. Die sind ja besonders häufig bei Videos, wo Daniela Ludwig im Titel ist, unsere Bundesdrogenbeauftragte. Und eins mit ihrem Parteifreund Söder war auch dabei. Da war dann auf einmal die Altersbeschränkung weg. Keine Ahnung warum. Ja, also ich habe Beschwerde eingelegt, aber sonst passiert da nie was. Diesmal ist was passiert. Also die sind wieder frei verfügbar. Und das betrifft auch das Video von vor 2-3 Wochen, Betreuerin für Daniela Ludwig gesucht, DHV News 261 war das, wo sie im Vorschaubild mit Schnuller dargestellt wurde. Übrigens auch umstritten, dieses Vorschaubild. Ja, da gab es Leute, die haben gesagt, ja, ist ein bisschen drüber. Ja, könnt ihr ja mal, guckt euch jetzt nochmal an. Ja, ist jetzt wieder frei, darf jeder gucken, ist nicht gefährlich, sagt YouTube. Und kann auch ein paar Klicks vertragen. Und dann könnt ihr auch gleich mal noch sagen, ob ihr meint, dass ich da übers Ziel hinausgeschossen bin an der Stelle oder ob das gerechtfertigt war, wenn ihr den Inhalt seht, zu dem dieser Titel und dieses Bild dann gedacht war. So, und jetzt geht's weiter mit einer kleinen Anfrage der Linken. Direkt voll mitten rein in den Bundestag, in die Politik. Die haben eine kleine Anfrage gestellt. Kleine Anfrage großgeschrieben, nicht wundern. Ja, ist ein feststehender Begriff. Vorgefertigtes Verfahren im Bundestag. Und die Regierung muss auch normalerweise in einem bestimmten Zeitraum antworten. Und diese Frage ist super, obwohl die Antworten noch gar nicht da sind. Ja, bringe ich es trotzdem hier schon mal, mache ich normalerweise eigentlich nicht, weil die Fragen so toll sind. Ja, eigentlich braucht man nur die Fragen zu lesen. Und wenn man eben die Antworten kennt, ist das eigentlich perfekte Sammlung von Argumenten für die Legalisierung, die Linken da bringen. Muss ich einfach ein paar Fragen vorlesen hier jetzt mal. Wie viele Menschen sterben jedes Jahr vorzeitig jeweils an den Folgen des Konsums von Tabak, Alkohol und Cannabis? Und was sagen diese Zahlen nach Ansicht der Bundesregierung jeweils über die Gefährlichkeit dieser Drogen aus? Ja, also wenn Sie da jetzt nicht, also ich meine, so eine schöne, klare Frage, ja, null Cannabis-Tote, über 100.000 bei Alkohol und Tabak. Ja, und was sagt das wohl über die Gefährlichkeit dieser Drogen aus? Ja, mal gucken, wie die Bundesregierung sich da rauswindet. Dann, wie viele der jährlichen Neuerkrankungen bei Krebs sind nach Kenntnis der Bundesregierung auf den Konsum von Alkohol, Tabak oder Cannabis zurückzuführen? Ja, null bei Cannabis, Tabak und Alkohol ganz vorne mit dabei. Vielleicht beantworten Sie einfach gar nicht diese Fragen. Ja, ich weiß auch nicht, bin gespannt. Warum sind Alkohol und Tabak legal? Ja, gut, dann als nächste Frage. Sind Wirkstoffe der Cannabispflanze nach Kenntnis der Bundesregierung toxisch und wenn ja, welche? Nummer 5. Wieso ist Cannabis kein Brokkoli? Super Frage. Frage 7. Wie viel Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland hat nach Kenntnis der Bundesregierung schon einmal Alkohol konsumiert und wie viel Prozent der 12- bis 17-Jährigen hat bereits einmal Cannabis konsumiert? Ja, unsere Leser auf cannabisfakten.de wissen das natürlich. Klickt ihr mal drauf, cannabisfakten.de, auf die Seite für Eltern. Da haben wir das genau auseinandergedröselt und verglichen. Cannabis, Alkohol, wie viel Konsum gab es denn da schon bei diesen unterschiedlichen Altersklassen? Wir haben es noch ein bisschen mehr auseinandergedröselt. Vielleicht haben die Linken an der Stelle sogar ihre Idee von cannabisfakten.de. Wer weiß, könnte sein. Gucken wir mal, was haben wir denn noch hier? 2-3 Fragen habe ich noch. Nummer 18. Wie viele Strafverfahren werden jährlich wegen konsumnaher Cannabisdelikte eingeleitet? Bitte für die Jahre 2004, 9, 14, 18 und 19 aufführen. Und man wird sehen, es gibt einen riesigen Anstieg der konsumbezogenen Cannabisdelikte und der Strafverfahren. Und dann fragen die, welche Funktion hat diese strafrechtliche Verfolgung von Cannabiskonsumentinnen und Cannabiskonsumenten nach Ansicht der Bundesregierung? Ja, da bin ich auch gespannt auf die Antwort. Ja, welche Funktion hat das, dass immer mehr Konsumenten strafrechtlich verfolgt werden? Bei welchen Treffen, Sitzungen etc. der Bundesregierung war das Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion bereits ein Thema? Ja, auch eine Frage, die ich mir schon ewig stelle. Ja, da hat die SPD im Bundestag ihr Positionspapier zu Cannabis verabschiedet und beschlossen, nach 5 Jahren Diskussion und hin und her. Und seitdem hat man das Gefühl, liegt in der Schublade und ist überhaupt noch nie irgendwo angesprochen worden. Zumindest dringt null koalitionsinterne Diskussion nach außen. Deswegen heißt sie ja vielleicht auch intern, ja, keine Ahnung. Aber mal sehen, was sie darauf antworten. Den Brief von Frau Mortler, von Frau Ludwig an ihre eigene Fraktion gegen Cannabis haben sie ja veröffentlicht. Von daher, da waren sie ja sehr transparent. Mal sehen, was da kommt. Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass die Antworten auf diese vielen Fragen diesmal länger dauern als üblich. Wegen Corona und so, das ist ja im Gesundheitsministerium. Die haben ja zu tun und außerdem sind sie wahrscheinlich mit diesen Fragen total überfordert.
Kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras, gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in ein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox.
Kommen wir aber zu einer kleinen Anfrage, die tatsächlich beantwortet wurde. Beides diese Woche. Ich bin total selbst auch irgendwie zeitlich überfordert von diesen ganzen Texten, die wir da reinkriegen jetzt vor den News. Leider wird es ja weniger interessant, wenn tatsächlich dann die Antworten der Bundesregierung da sind. Selbst wenn schöne Fragen waren, da kommt da meistens nicht mehr viel bei rum. In diesem Fall auch wieder ein riesen Themenbereich von medizinischem Cannabis, CBD, Cannabis als Genussmittel, also die ganze Bandbreite haben die Grünen da nochmal aufgefächert. Und in den Antworten wird veröffentlicht, wie viel Apothekengras zum Beispiel importiert wird, wie die Regierung zur Novel Food Verordnung und CBD steht, was die Regierung zu internationalen Erfahrungen mit der Legalisierung sagt, ne, wie beziehen die sich auf die Erfahrungen in Kanada, in Colorado und so, was sagen die zum Führerscheinthema. Wir haben das alles schön zusammengefasst auf der DHV-Seite in einem Übersichtsartikel sozusagen, die wichtigsten Antworten der Bundesregierung. Und das Dokument selbst findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch mal dieses Ping-Pong-Spiel zwischen intelligenten Fragen der Opposition und aalglatten ausweichenden Antworten der Regierung genauer anschauen. Es tropft auf jeden Fall aus den Antworten komplette Verweigerungshaltung letztendlich raus gegenüber jeder Reform der Cannabispolitik. Und dann haben wir noch eine Antwort der Regierung auf eine Frage, diesmal keine kleine Anfrage, sondern einfach nur eine Frage der Grünen. Und da geht es um die Frage, wie viele Ärzte bisher mit Regressforderungen von Krankenkassen überzogen wurden, weil sie Cannabis verschreiben. Und die Zahl liegt laut Regierung irgendwo zwischen 30 und 50. Wissen die also selbst nicht so genau. Vielleicht mal kurz, was sind überhaupt Regressforderungen? Da geht es darum, dass Ärzte genau prüfen müssen, wem sie, warum und so weiter ein Medikament verschreiben und das dann im Prinzip von der Krankenkasse bezahlt wird. In diesen Fällen war es sogar so, dass die Krankenkasse eine Vorabgenehmigung gegeben hat oder eine Zustimmung zur Erstattung der Kosten erteilt hat. Trotzdem muss der Arzt nochmal genau sagen und gucken irgendwie, ob er denn wirklich gewissenhaft jetzt das Cannabis verschrieben hat, weil es eben kein Standardmedikament ist, sondern ja so eine Spezialgeschichte irgendwie. Und dann kommen die Krankenkassen halt doch schon mal gerne und sagen, ja, nee, aber jetzt haben wir uns das nochmal genauer angeguckt und jetzt wollen wir von dir aber doch die ganze Therapie bezahlt kriegen. Und das ist natürlich ein Riesending, weil da viele 1.000 Euro im Zweifelsfall pro Jahr bei rauskommen, bei so einer Überprüfung dann, weil es halt nicht billig, gerade in Deutschland, die Cannabistherapie. Die Bundesregierung sagt aber, ist gar kein Problem, weil bei anderen Medikamenten tausende von Fällen damit Regressforderungen auflaufen und nicht nur diese 30 bis 50, wäre also nur eine kleine Zahl und von daher kein Problem. Aber das ist nach unserer Erfahrung doch ein Problem und zwar schon seit Jahren, dass eins der Hemmnisse für die Ärzte, warum sie wenig Cannabis verschreiben, nicht vielen Patienten Cannabis verschreiben oder eben nur noch auf Privatrezept Cannabis verschreiben, wo die Krankenkasse dann komplett außen vor ist, die Patienten selbst bezahlen müssen und dann eben auch nur die Cannabis als Therapie bekommen, die sich das leisten können. Und gerade wenn diese Fälle öffentlich diskutiert werden und wie gesagt mit hohen Forderungen zusammenhängen, dann überlegen sich Ärzte das halt dreimal. Und das deckt sich eben auch mit unseren Erkenntnissen aus Gesprächen mit Patienten, mit Ärzten. Und das war auch schon so vor dem Gesetz für Cannabis als Medizin, als es um die Einzelgenehmigungen ging. Auch da haben ja Krankenkassen teilweise schon erstattet. Und auch da gab es schon Diskussionen um Regressforderungen, die die Ärzteschaft durchaus ausgebremst haben. Naja, interessant, dass die Bundesregierung da irgendwie so grob schätzt, 30 bis 50, übrigens nicht pro Jahr, sondern seit das Gesetz in Kraft getreten ist, seit 2017. Noch eine kurze Meldung. Es gibt dieses Jahr doch keine Ernte mehr von deutschem Apotheken-Cannabis. Ich habe eigentlich nie dran geglaubt, kam mir immer schon sehr ambitioniert vor, dieser Plan von wegen, die erste Ernte kommt im letzten Quartal 2020, weil ja da riesige Baumaßnahmen erst gemacht werden. Teilweise werden ganze Gebäude hochgezogen und zwar sehr aufwendige, riesige Tresorgebäude, wo dann Cannabis angebaut wird oder andere werden komplett umgebaut und so weiter. Also das war schon, ich habe es nicht so ganz geglaubt, dass es so schnell geht. Und jetzt wird die Verzögerung auf Corona geschoben sozusagen bei allen drei Anbietern, die also jetzt demnächst oder eigentlich dieses Jahr noch Cannabis liefern sollten. Alle drei sagen, schaffen sie nicht. Alle drei sagen, Corona ist schuld. Naja, aber soll trotzdem jetzt im ersten Quartal 2021 losgehen. Und was da von denen kommt, ist ja von der Menge her sowieso eher ein Tropfen auf den heißen Stein von der Gesamtmenge her. Das könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn ihr die ganze Anfrage da lest, die Antworten, da steht nochmal alles drin, wie viel, ja viel mehr halt importiert wird nach Deutschland als das, was die deutschen Produzenten halt hier demnächst in den Markt werfen, wenn sie dann irgendwann soweit sind. Ja, dann kommen wir doch nochmal zu Daniela Ludwig, bisschen Abwechslung vom Georg hier. Daniela Ludwig liefert ja doch viel regelmäßiger bewegte Bilder als Frau Mortler und da geht's gleich los.
Also es wurde eigentlich schon in den ersten Tagen des Lockdowns relativ klar, wo die Probleme liegen. Jetzt, wenn man sich versucht, in den Suchtkranken hineinzuversetzen, dann ist es ohnehin so, dass viele Süchtige, so schildern sie es mir auch, sich sehr in ihre vier Räume zurückziehen.
Okay.
Also ich kann ehrlicherweise nicht erkennen, wo eine Legalisierung dazu geführt hat, dass wir weniger Konsum haben oder weniger Schwarzmarkt. Insofern Kanada hat in Teilen seiner Regionen Cannabis legalisiert. Der Schwarzmarkt ist dort trotzdem weiterhin vorhanden. Er vertickt halt nur was anderes. Oder er vertickt zu einem anderen Preis. Oder er vertickt zu einem anderen Reinheitsgehalt als das, was sozusagen unter staatlicher Kontrolle abgegeben wird. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, die ganzen Argumente, die sagen, wenn Sie diese und jene Droge legalisieren, sind Sie den Schwarzmarkt los. Das wird mir in keinem dieser Länder letztlich bestätigt. Also weder in Kanada noch in Holland ist das so. Ganz im Gegenteil, die Holländer sind mit ihrem Konzept nicht mehr so wahnsinnig zufrieden, das sie da seit Jahren betrieben haben. Deswegen das Schwarzmarktargument, da gibt es keinen Beweis dafür. Im Gegenteil, es gibt eigentlich nur Gegenbeweise.
Ja, ich wundere mich, ich frage mich immer, wieso Frau Mortler denken kann, dass Legalisierung den Schwarzmarkt nicht verdrängt, wenn Milliarden von besteuertem, legalem Markt dann letztendlich auftauchen. Die werden ja nicht obendrauf gelegt sozusagen, sondern die verdrängen den Schwarzmarkt. Und gerade vor kurzem kam die Meldung, dass in Kanada jetzt weniger als die Hälfte des Marktes jetzt nur noch Schwarzmarkt ist.
Diesen Monat ist in Kanada der offizielle Verkauf höher wie der Schwarzmarkt.
Diesen Monat, ja, das kann dann im nächsten Monat wieder anders sein. Also nicht böse sein, das ist kein Trend. Kein Trend.
Es geht natürlich nicht von heute auf morgen, es verbleibt erstmal ein Schwarzmarkt. Nach und nach wird der ersetzt. Ist ja auch nicht vom ersten Tag an in jeder Provinz überhaupt ein Shop gewesen und in jeder Stadt, wo man Cannabis kaufen kann. Aber jetzt ist zumindest schon mal dieser Meilenstein erreicht. Mehr als die Hälfte des kanadischen Marktes ist jetzt zwei Jahre nach Legalisierung, nach Eröffnung der ersten Shops, ein Weißmarkt und kein Schwarzmarkt mehr.
Insbesondere, wenn wir über Suchtmittel wie Heroin und Kokain sprechen, und Herr Lauterbach hat sich ja auch darauf bezogen, dann sind es Suchtmittel, die bereits beim ersten Gebrauch tödlich sein können. Also ich kann mich selber umbringen mit einem Schuss Heroin, ohne vorher schon Heroin genommen zu haben. Und sowas dann sozusagen freizugeben, finde ich wahnsinnig schwierig, weil es hat dann einen massiven, zumindest massiven Gesundheitsschaden zur Folge. Und ich finde, dem muss man sich stellen.
Ja, Alkohol kann übrigens auch beim ersten Gebrauch tödlich sein. Man muss nur genug davon trinken, wie beim Kokain. Und Frau Ludwig Ludler müsste daraus jetzt sofort schließen, dass Alkohol sofort verboten gehört, weil es, je nachdem, wie man konsumiert, tatsächlich beim ersten Gebrauch tödlich sein kann.
Ich sage ehrlicherweise immer, es wird immer Sucht geben, es wird ja immer Rauschmittel geben. Der Mensch hat sich immer schon gern berauscht an unterschiedlichen Dingen. So, das liegt in der Natur der Sache. Aber dann herzugehen und zu sagen, gut, weil das so ist, dann soll halt jeder das machen, was er für richtig findet, und das nehmen, was er für richtig findet, ist für mich die falsche Konsequenz. Mir geht es ehrlicherweise hauptsächlich darum, auch bei Cannabis darum, dass wir die Jugend schützen vor Konsum, dass wir die Jugend stark machen, so dass sie wissen, was passiert, wenn sie zu viel und zu häufig konsumieren, dass wir da ins Gespräch kommen, dass die Prävention nochmal deutlich stärker ausgebaut wird.
Ja, Prävention bei Jugendlichen, genau. Das war doch die Kampagne, die Frau Ludwig angekündigt hat, ganz lange, und auch in der Antwort auf eine kleine Anfrage tatsächlich da mal eine sinnvolle Information der Bundesregierung rüberkam, nämlich, dass diese Kampagne passieren soll vom 10. September bis zum 30. September. Also da haben sie jetzt noch 5-6 Tage Zeit, diese Kampagne durchzuziehen. Bis jetzt haben wir nichts davon gesehen. Die ersten 2 Wochen seit dem 10. September sind ohne Kampagne ins Land gegangen. Mal sehen, ob jetzt Gewalt in den nächsten Tagen wir fürchterlich befeuert werden damit.
Ja, kenn selber 2 Fälle, wo es geholfen hat. Deswegen bin ich da sehr offen, absolut. Aber mir geht es halt wirklich ja immer darum, dass man nicht alles in einen Topf wirft. Und das Medizinalcannabis ist halt nochmal eine ganz andere Nummer als das, was im Joint sich wiederfindet.
Ja, nein, es geht in beiden Fällen um Hanf, Hanfblüten. Die medizinischen haben zum Teil sehr viel höhere THC-Werte als das durchschnittliche Marihuana auf dem Schwarzmarkt. Der wesentliche Unterschied ist vielmehr, dass die Medizinblüten sauber sind, staatlich geprüft, dass die halt eben keinen Schimmel enthalten, keine Pestizide und so weiter und stabil den THC-Gehalt haben, der draufsteht, und nicht einfach irgendwelches Grünzeug. Ja, das ist der Unterschied. Einmal staatlich geprüft, einmal Schwarzmarkt, logisch. Das eine ist nicht so vertrauenswürdig wie das andere. Aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie das fast eine andere Pflanze ist, die da irgendwie bei den Patienten auf dem Tisch landet, als das, was beim normalen Konsumenten auf dem Tisch landet. Es ist in beiden Fällen sind es Hanfblüten, ohne dass das irgendwie genetisch oder sonst wie einen großartigen Unterschied machen würde. Jetzt kommen wir zum europäischen Drogenbericht. Die Europäische Drogenbeobachtungsstelle gibt jedes Jahr einen Bericht raus, wie so die Trends sind in Europa und so weiter. Ich beziehe mich jetzt nur mal hier auf Hanf. Wir haben das übrigens auch in einem Artikel auf der DAV-Seite wiederum auseinandergedröselt, könnt ihr euch nochmal durchlesen. Ich nenne hier nur 2-3 Fakten, und zwar ist Cannabis in Europa auf dem Vormarsch. In dem Bericht steht, dass Cannabis von schätzungsweise rund 1% aller Erwachsenen in der Europäischen Union täglich oder fast täglich konsumiert wird. Genauer gesagt, an mindestens 20 der letzten 30 Tage. Die Mehrzahl davon, 60%, sind unter 35 Jahre alt und rund 3/4 sind männlich. Also 1% aller Menschen in Europa konsumieren sehr regelmäßig Cannabis. Mehr als jeden zweiten Tag. Das ist schon ziemlich viel, muss man tatsächlich sagen. Übrigens steigen auch die Zahlen der Behandelten dann logischerweise, wenn die Gesamtzahl der Konsumenten relativ hoch ist, wo dann eben auch klar ist, ein gewisser Anteil der Konsumenten hat Probleme, klare Sache, wie bei Alkohol. Und der THC-Gehalt tatsächlich steigt wohl auch. Ferner enthalten Cannabisharz und Cannabiskraut heute im Schnitt doppelt so viel THC wie noch vor 10 Jahren. Auch das ein interessanter Aspekt. Und vor allen Dingen sieht die EU tatsächlich auch einen Trend zu anderen Produkten, auch auf dem Schwarzmarkt. Die sehen, okay, es gibt mehr Extrakte zum Beispiel, andere Konsumformen. Da sind die also schon einigermaßen am Puls der Zeit. Und ansonsten Kokain, großes Thema, nicht nur in Deutschland, auch in der ganzen EU. Kokain ist auf dem Vormarsch überall. Viel mehr kommt rein in die EU, viel mehr wird konsumiert. Und Ludwig sagt einmal mehr in ihrer Pressemitteilung zum europäischen Bericht, Kokain, wir konzentrieren uns jetzt auf Kokain und wir machen demnächst eine Präventionskampagne gegen Kokain. Mal sehen, ob die dann irgendwann kommt. Auf jeden Fall, das kommt so häufig in letzter Zeit, dass man den Eindruck hat, dass sie auch keine Lust mehr hat, sich mit Cannabis zu befassen, weil da andauernd irgendwie so viele nervige Kommentare überall kommen und so weiter. Und vielleicht denkt sie, dass also bei Koks jetzt weniger Leute ständig auf den Barrikaden stehen, wenn sie irgendwas dazu sagt. Ansonsten guckt euch den ganzen Bericht an, ja, könnt da stundenlang rumspökern und auch eben die Entwicklung bei anderen Substanzen euch angucken. Wie ist das mit den neuen psychoaktiven Substanzen zum Beispiel, aber ja, auch alle möglichen anderen Trends und so weiter. Ist immer ganz interessant zum Schmökern. Kennt ihr noch Philipp Rösler? Die alten Knacker unter euch sozusagen kennen den. Das war ein wichtiger FDP-Mann, der war mal Gesundheitsminister, Wirtschaftsminister und Vizekanzler tatsächlich auch von 2011 bis 2013. Damals ein richtig dicker Fisch in der Politik. Und jetzt kommt die Meldung, er ist im Verwaltungsrat einer Schweizer Cannabis-Firma, beziehungsweise im Aufsichtsrat, scheint in der Schweiz das Gleiche zu sein, Verwaltungsrat, Aufsichtsrat. Also schön ein bisschen Geld in der Tasche sozusagen, ein bisschen Diplomat spielen für die Firma, ein bisschen Lobbyarbeit machen und so. Rösler hat eine Menge von solchen Aufsichtsratposten, lebt wahrscheinlich davon insgesamt ganz gut. Erinnert natürlich wieder ein bisschen an all die anderen hochrangigen Politiker, die zu irgendwelchen Firmen dann nach ihrer politischen Karriere gehen, so wie Gerhard Schröder zu Putin bei Gazprom. Ja. Da ist mir Rösler bei der Cannabis-Firma in der Schweiz ja dann am Ende doch noch sympathischer. Wenn sie schon alle irgendwie dann Firmenlobbyisten werden, ja, dann sollen sie alle zum Hanf gehen. Wunderbar. Noch eine ganz kurze Meldung, ja, müsst ihr von Anfang an aufpassen, sonst ist sie schon wieder vorbei. Nämlich der Skandal bei der Münchner Polizei, über den habe ich Anfang des Jahres hier auch schon berichtet, auch schon mehrfach. Gegen mehrere Polizisten laufen Strafverfahren in München, weil die mit dem Drogengeschäft zu tun hatten, weil sie selber Konsumenten waren, aber auch mit Dealern zusammengearbeitet haben und irgendwie mitgemischt haben bei der ganzen Geschichte. Und da gab es jetzt diese Woche wieder Razzien. Insgesamt wird mittlerweile ermittelt gegen 21 Polizisten. Und in meine Heimatstadt gehen wir jetzt. Da gibt es auch eine Geschichte, nämlich Guerilla Growing. Endlich mal aus Remscheid in einem Blühstreifen mitten in der Innenstadt ist eine Handpflanze, mehrere Handpflanzen aufgetaucht. Und diesmal wird aber nicht die Samenmischung verdächtigt. Ja, die fleißigen Zuschauer hier wissen, kennen die Geschichte rund um die Samenmischung. Das ist der neueste Hype sozusagen in den betroffenen Städten, die jetzt alle denken, die Samenmischfirma, wo sie ihre Blühstreifensamen gekauft haben, hätte Fusch gemacht und Hanfsamen da reingetan. Aber in Remscheid glauben sie das nicht, weil nämlich die ganzen anderen Blühstreifen in Remscheid keine Hanfpflanzen aufweisen. Ja, da haben sie aber richtig detektivisch nachgedacht und so und waren jetzt der Meinung, es war wohl doch nur ein Spaßvogel. Ja, alles Aussagen vom Leiter vom Stadtforstamt. Das war der wichtigste Mensch in Remscheid, weil es ist ja eine Großstadt im Wald quasi. Und der hat die Pflanzen auch persönlich entfernt dann. Und er hat sich erinnert, dass vor gut 10 Jahren schon mal gut gepflegte Hanfpflanzen irgendwo im Wald waren, die dann auch ausgerissen und vernichtet wurden. Ja, da war ich ein bisschen verblüfft. Wirklich 10 Jahre lang keine einzige Hanfpflanze in Remscheid. Ja, was da los? Waren die jetzt zu gut versteckt oder zu viel Regen in Remscheid oder was? Ja, das kann ich gar nicht glauben. Gut, gehen wir aber von der Großstadt Remscheid in die Großstadt Hamburg. Da gab es nämlich auch noch eine Pflanze. 2 Meter groß, mitten auf der Schanze, irgendwo auch in so einem Blumenkübel. Hat keiner gemerkt oder wahrscheinlich die Polizei einfach nicht interessiert, bis dann irgendwer sich beschwert hat oder so. Jedenfalls auch die Story hat es schön in die Bild-Zeitung geschafft, mit 2 schönen Bildern, einmal von der riesen Hanfpflanze da und von 2 Polizisten, die so in so schicken Sommeruniformen da die Hanfpflanze ernten. Ja, komische Mütze haben die allerdings, ja. Und zuletzt zum DHV in München. Da kommt die Meldung, dass unsere Ortsgruppe da in München beim Oktoberfest war und da einen Infostand gemacht hat. war natürlich sonst niemand da, weil das Oktoberfest ausgefallen ist. Ne? Also die waren da alleine auf diesem Riesenplatz. Aber trotzdem eine schöne Story irgendwie. Super Einsatz, ja. Die ganzen Säufer bleiben zu Hause, ne? Aber die Legalisierer, die ziehen durch, die sind trotzdem da. Schön und wahrscheinlich auch nicht allzu anstrengend dann, dieser Einsatz. Und wenn man einmal da ist auf der Facebook-Seite der Gruppe und dieses Bild sieht, kann man sich auch noch schön Bilder angucken vom Global Marijuana Marsch, der ja gerade erst 2 Wochen her ist. Da sind auch schicke Bilder dabei. Unter anderem habe ich ja gefeiert dieses Bild, wo 2 Leute mit so dicken Brokkoli-Bömmeln da irgendwie durch die Gegend laufen. Ja, sehr schön. Und damit sind wir bei den Terminen. Ortsgruppen Stuttgart trifft sich am Samstag, 3. Oktober. Rhein-Neckar, Montag, 5. Oktober. Und die Stuttgarter am 3. machen eine Demo. Tag der deutschen Breitheit machen die auch schon zum 10. Mal. Am 3. Oktober ist ja ein Feiertag tatsächlich, der so ähnlich heißt. 3. Oktober Stuttgart Demo und 6. Oktober Stuttgart Treffen der Ortsgruppe. Zwischendurch 5. Oktober Rhein-Neckar, normales Treffen der Ortsgruppe. Bin gespannt, wie Max jetzt da irgendwie neben mir dieses Gebimmel mit den Terminen rauf und runter jetzt regelt. Damit bin ich fertig für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke ganz lieb und nett und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.